Rost Rötlisberger Hockey Talk, Staffel 2, Folge 11. Seid ganz herzlich willkommen. Morgen wohl, Thomas.
Guten Tag, lieber Mattu.
Drittes Drittel, eure Fragen. Zweites Drittel, der Lars Leuenberger zu Gast. Erstes Drittel, News around the Leagues. Und dass wir den Lars Leuenberger zu Gast haben, das hat einen Grund. Wir haben morgen Freitag Biel gegen Fribourg-Gotteron auf TV 24. Und wir haben übermorgen Samstag Fribourg-Gotteron gegen Bern auf TV 24 und 3+. Darum der Lars Leuenberger, Assistant Coach von Fribourg-Gotteron zu Gast in Drittel Nummer 2. Wir kommen aber aus einem Wochenende raus, wo wir haben, Minnesota Wild at Winnipeg Jets im Free TV auf TV 24 am Sonntagabend um 10 Uhr. Minnesota hat 3:0 gewonnen. Jets hatten auch gute Chancen gehabt, aber der Jesper Wallstedt mit Shutout, zwei Tage nach dem Shutout von Gustafsson gegen Pittsburgh. Ein Spiel, wo, und darum spreche ich es nochmal an, weil wir kommen dann auch in die Schweiz, mit einem ähnlichen Muster. Intensität, top, beide irgendwie gut in Risiko nehmen oder nicht nehmen. Es könnte auf beide Seiten fallen und schlussendlich gewinnt, und auch zu dem kommen wir noch in News Around the Leagues, das US-amerikanische Team gegen das kanadische Team.
Ja, sieht nicht so gut aus im Moment für die kanadischen Teams. Sieht
nicht so gut im Moment aus.
Wenn wir das anschauen, aber das wird jetzt noch nicht überbewertet. Sicher die grosse Enttäuschung, Toronto Maple Leafs, wo schwächelt eben. Also wenn wir die Ranglisten anschauen, muss man sagen, zwischen im Overall Standing, wenn ich jetzt alle Mannschaften zusammennehme, ist glaube zwischen Rang 3 und Rang 16 ganz einen minimen Unterschied, vielleicht 3 oder 4 Punkte. Also das kann innerhalb der Woche wechseln. Ich mag mich erinnern, vor etwa 2 Wochen meinte ich, habe ich eine Kolumne geschrieben, wo es darum gegangen ist, die bisherigen positiven Überraschungen und die negativen in der NHL. Und bei den negativen habe ich Tampa genommen, weil die schlecht gestartet sind. Und jetzt sind sie irgendwie Erste ihrer Division und es geht auf und ab. Und
das sind 1000 Verletzte.
Genau.
Aber ja, du hast es angesprochen. Stand Mittwochnachmittag, dann nehmen wir es auf. Die Ottawa Senators als einziges kanadisches Team in den Playoffs. Toronto Maple Leafs, du hast es angesprochen, auf dem letzten Platz im Osten. Erinnert vielleicht ein bisschen an SC Bern und damit kommen wir in die Schweiz auf Platz 13 mit 3 Niederlagen in Serie. Weil wir sie mit euch aufnehmen, gestern Dienstag, für euch vorgestern Dienstag, 2:4 in Zug. Und um noch die letzte Brücke zu brauchen, Ott Back-to-Back Stanley Cup-Sieger, Florida Panthers, im Moment nicht in den Playoffs. Wie die Back-to-Back Schweizer Meister, ZSC Lions, wo ich gestern Abend, für euch vorgestern Abend, Dienstagabend, in der Swiss Life Arena war, ZSC Lions gegen Ambri Piotta. Und für mich ist das im Moment das Thema Ende Februar, wo wir langsam in Dezember reingehen. Ein ausgeglichenes Spiel, sogar ZSC gegen Ambri. Das Momentum, das hin und her geht, die Intensität, die hoch ist. Darum habe ich auch Minnesota und Winnipeg nochmal ins Feld geführt. Es braucht einfach ein gewisses Packlack. Und so hat ZSC Lions nicht die 4. Niederlage in Serie in der National League, die 5. wettbewerbsübergreifend mit Champions League. Und das ist für Marco Beyer, glaube ich, noch wichtig. Obwohl es so sehr auf die eine oder andere Seite kann gehen kann.
Ja, und da sieht man einfach, wie schwierig das ist, wenn man Erfolg gehabt hat, wieder in die Spur zu kommen. Oder? Du hast jetzt nämlich noch ein weiteres kanadisches Team vergessen. Gestern haben auch wieder die Edmonton Oilers eine brutale Niederlage, 8:3 oder 9:3 oder irgendeine Klatsche eingefahren. Und die sind auch nicht in den Playoffs und sind Back-to-Back-Finalisten. Und haben mit Dreiseitel, McDavid, Boucher und so weiter eigentlich eine Starttruppe. Es braucht einfach wenig, bis man aus der Spur geht. Und im positiven Sinn braucht es auch relativ wenig, dass man wieder in die Spur kommt. Und das gilt jetzt für die nordamerikanischen, für die NHL-Teams, die wir genannt haben. Gilt aber auch für den SC Bern, meiner Meinung nach. Ich würde es jetzt noch nicht abschreiben, weil das Spiel, wenn ich so das Spiel sehe, sind immer relativ knapp. Also sie sind nicht irgendwie außer Rang und Traktanten. Und es kann plötzlich mal eine Phase kommen, wo man in einen Flow hineinkommt. Und auf das müssen sie hoffen. Und dann können sie vielleicht immer noch sicher mindestens die Play-ins sicher retten.
Also der SC Bern sind Toronto Maple Leafs, ZSC Lions sind Florida Panthers und du hast eigentlich gesagt, der Lausanne HC Back-to-Back-Finalverlierer sind Edmonton Oilers, obwohl es denen besser geht im Moment.
Denen geht es besser.
Der Tabelle. Ja. Gestern, es hat mich wirklich beeindruckt, ZSC gegen Ambri 0-0 bis 39-27. Im dritten Drittel dem Malgin und Andrigetto wieder zusammen in einer Linie, Andrigetto zum 1-1. Und dann haben sie auch wieder zusammen Powerplay gespielt in der Verlängerung. Andere geht auf Pass von Malgin zum 3-2 Sieg nach Verlängerung. ZSC Lions trotzdem nur auf Platz 8 in der Tabelle. Nach Verlustpunkt stand Mittwochnachmittag 5 Punkte Rückstand auf Platz 2. Das ist eigentlich unglaublich.
Ja, für mich nicht ganz überraschend. Ich meinte mich zu erinnern in der Saisonvorschau, wo wir hatten, meinte ich mich zu erinnern, dass ich da ZSC Lions sehr vorsichtig eingestuft habe und eigentlich so eine relativ schwache Regular Season prophezeit habe. Und von dort her ist es nicht so eine grosse Überraschung. Jetzt natürlich da die Losing Streaks, die es gibt und die krassen Wellenbewegungen, wo sie irgendwie mal 7-8 Mal hintereinander verloren haben, dann 5 Mal gewonnen, jetzt wieder irgendwie 4 Mal verloren oder irgendwie so. Das ist sicher außergewöhnlich und sehr, sehr interessant zu beobachten, wie das da weitergeht. Overall keine sehr grosse Überraschung. 8. Platz vielleicht schon, ich denke so vielleicht 4. 5.
Aber wir haben den Ball klar, der Boss vorne weg. Dann haben wir so ein nächstes Peloton zwischen 2 und 8. Wir haben nochmal eine Gruppe von 9 bis 13, je nachdem, ob Bern die Partie, die sie weniger haben, gewinnen, vielleicht, ausnahmsweise mal, hätte ich fast gesagt. 9 bis 13 und hinterab, nachher noch Anschau. Mir hat vor allem Ambri imponiert gestern, wie die als Auswärtsteam sie auftreten, wie die nach Analytics und nach Shots on Goal sie vorne gelegen, also das Spiel eigentlich hätten müssen gewinnen, wie sie auch vorne gelegen sind vom Score her, 1-0. Man merkt einfach, und die sind, glaube ich, als 11 gestartet gestern, man merkt einfach, wenn es bei einem Team stimmt, wenn der Einsatz da ist, dann ist mittlerweile sind die Spiele einfach ausgeglichen in der National League.
Ja, das ist so. Also die Spiele sind eigentlich schon in den letzten Saisons meistens ausgeglichen gewesen. Das muss man, das darf man sagen. Und das ist ein Qualitätsmerkmal von unserer Liga. Aber ich muss es auch wieder relativieren. Am Ende des Tages sind es eben dann gleich immer wieder die gleichen Teams, die hinten sind und die vorne sind in den Tabellen, wenn wir dann Ende Regular Season anschauen. Und das ist eigentlich dann wieder ein Indiz, dass die Liga eben doch nicht ganz so ausgeglichen ist. Es gibt immer die Ausnahmen, die die Regeln bestätigen. Es gibt immer eine Mannschaft mindestens, wo völlig überraschend vorne mitmischt und eine, wo völlig überraschend hinten mitmischt. Und das ist in dieser Saison wieder genau gleich. Letztes Mal war irgendwie Lugano und jetzt das Mal ist es Rappi und Bern, vice versa. Und die Ausnahmen bestätigen eigentlich die Regeln. Aber ich gebe dir vollkommen recht, Spiel an und für sich sind in den allermeisten Fällen sehr ausgeglichen. Und das ist auch sehr positiv für unsere Liga.
Ja, du hast schon recht. Wir haben es im dritten Teil noch davon. Es ist genau das. Die 8, die finanzstärkst sind, sind eigentlich 7 von den 8 sind auch in der Top 8. Einzig Rappi ist dort oben und Bern ist unten auf Platz 13. Was mir bei Ambri aber imponiert sind, weißt du, die Miles Müller 20 und die Lukas Lohnke 20 und haben Intensität und ein Grit da, wo schon völlig für die National League passt und haben auch grössere Rollen und nutzen die. Dann kommen wir zu ein paar News, die wir sonst so along the way aufgelesen haben. Du kannst dich dazu äußern oder nicht. Taylor Beck weg von Genf in die KHL. Der Philipp Maillet zu Rapperswil hat ja letztes Jahr bei Ambri gespielt. 38 Punkte in 43 Spielen. Dann wäre, glaube ich, das Jahr wieder Topscorer dort. Der Mike, ja, erzähl nochmal.
Nein, einfach so.
Es reicht als Analyse. Der Maie.
Nein, du hast vorhin noch etwas gesagt, bevor du die Spieleraufzählung angefangen hast. Was ist das Thema gewesen?
Miles Müller und Lukas Lohnke.
Ah, genau, Miles Müller. Das ist, da würde ich vielleicht jetzt schnell einhaken. Das ist natürlich bei Mannschaften wie Langnau, Ambri, Kloten, Aschua, aus der Not geboren, müssen die junge Spieler einbauen. Mhm. Weil sie einfach die Top-Shots nicht überkommen, aus finanziellen Gründen, wie du gesagt hast. Und wenn ich aber sehe, die heutige Generation an jungen Spielern, die sind im Durchschnitt schlicht besser als die alten Spieler, die langsam aus der Liga rausgehen, die 3, 4, 5, 36 sind und einfach noch vor 15 Jahren ausgebildet worden sind von ihren Juniorentrainern gegenüber denen, die jetzt auch schon in professionelleren Strukturen mit besserer Ausbildung konfrontiert worden sind. Und eigentlich sollte das Zeichen sein für ganz viele Mannschaften in der National League, in der Swiss League, auf die Spieler von der jungen Generation zu setzen. Und ich stelle da einfach immer noch zu wenig Mut und zu konservatives Denken fest. Und die Miles Müller, das Miles Müller ist ein absolutes Top-Beispiel, oder? Die Energie, die bringen. Ich sehe jetzt das auf tieferem Niveau in der Swiss League auch, oder? Wenn wir Spieler einsetzen, ein Jamie Villar, ein Von Rohr, die haben unglaubliche Energie und die skaten gut und die bringen frischen Wind. Das ist also wirklich sehr, sehr eindrücklich. Und Miles Müller hast das perfekte Beispiel für die National League gebracht.
Und er ist aber auch schön eingebettet, hat gespielt mit dem Diego Costner und mit dem Daniele Grassi, mit dem Captain ihrer Linie. Und die haben so überzeugt quer durch das ganze Spiel, dass sie eingesetzt wurden Minuten vor Spielende. Also nicht auch, was drum ist gegangen. Nicht auch die Scholli und Formenten und die Domenico und Co. Und das finde ich auch cool, dass sie so gut spielen. Und B, dass der Landry, der Echig, der Vater, der Coach ist von Ambrì Piotta, sicher bis Ende Saison noch, dass er eben auch dementsprechend einsetzt in den letzten Minuten, wer weiss, die haben ein gutes Spiel gemacht und sind defensive reliable.
Das ist mutiges Coaching und vorwärtsgerichtetes modernes Coaching, definitiv, ja. Obwohl ich da jetzt nicht allen anderen wird irgendeinen Vorwurf machen, wo, wenn sie unbedingt das Spiel gewinnen, am Schluss auf ihre Top-Shots zählen. Aber grundsätzlich mutiger sein und weniger konservativ in Bezug auf Spielerverpflichtungen und auch Spieler einsetzen. Das ist meine Botschaft von heute.
Beck und Mayheimer, der Mike Künstler verlängert den doch noch, wenn man so an ein Gerücht glaubt, in Zug für 2 Jahre. Der Jerome Bachhoffner hat das Hey daheim gefunden bei den SCL Tigers, bleibt für eine weitere Saison in Langnau. Und gerade reingekommen jetzt am Mittwoch ist der Einar Emanuelsson, 28, rechter Flügel, ganze Karriere bei Luleå gespielt, kommt zu Lugano.
Ja, den kenne ich nicht.
Das wird etwas heissen. Hat ein paar U-Länderspiele für Schweden, sonst nicht mehr in der Nazi gespielt. Sehr gespannt. Als Ergänzung. Der sieht auch mal etwas Neues. Kommt ein bisschen von Luleå oben ab. Von Luleå nach Lugano. Was muss das für eine...
Kulturschock.
Ja. Luleå ist ganz im Norden von Schweden. He. Und plötzlich Palmen, warm. Wobei ich nicht weiss, wie das Wetter heute in Lugano ist. Dann der Leonardo Giannoni konnte nicht spielen am Dienstag. Er ist getroffen worden von Dario Simeone am Freitag, Samstag. Freitag, glaube ich. Hoffe, der kommt gleich wieder zurück. Hast du das gesehen? Ich
habe es nicht gesehen, aber es zeigt ein bisschen in den letzten 1-2 Jahren, dass auch ein unglaublich durable, wie man jetzt sagen, jetzt ist mir gerade das deutsche Wort entfallen. Also einer, der fast nie verletzt ist, ein Spieler. Wenn man ins Alter kommt, eben doch auch verletzungsanfälliger langsam wird, obwohl ich jetzt die Verletzungen im Einzelnen nicht kann beurteilen, ob das wirklich einfach Pech ist oder ob das auch damit zusammenhängt, dass man einfach im Alter ein bisschen verletzungsanfälliger wird. Und mir fällt auf, er fehlt in mehreren Spielen in der letzten Saison und in dieser Saison, als gegenüber, wo er noch jung ist.
Hoffentlich kommt er gleich wieder zurück, der Leonardo Giannoni. Und wir gehen ab zu dritter Nummer 2, zum Lars Leyenberger. Lars Leyenberger, herzlichen Dank, nimmst du dir Zeit für uns. Herzlich willkommen.
Merci für die Einladung. Sehr gern geschehen.
Wir haben Mittwochnachmittag gestern 2-5 daheim gegen Genf nach 2-0 Führung. Was ist denn passiert?
Ja, da haben wir gerade ein bisschen den Faden verloren. Wir haben ganz blöde Goal bekommen. Ein Goal, das vielleicht vor 1000 Mal einmal passiert. Ich weiss nicht, die, die es gesehen haben, gerade nach dem Face-Off direkt.
Direkt am Pulli.
Nein. Hat uns gerade ein bisschen überrascht. Es war ein Shorthander, unnötig. Und dann, schlussendlich sind wir vielleicht allgemein im Start zu wenig gut gewesen. Ich denke, der erste Drittel hätte man ein bisschen besser spielen müssen. Chancenauswertung war auch auf unserer Seite nicht da gewesen. Und Genf hat nachher eiskalt zugeschlagen und hat den Flow mitgenommen und hat die zwei, drei Goal geschossen, wo sie nachher ihnen die drei Punkte gegeben hat, ja.
Wir Journalisten schauen dann immer sofort auf die Analytics und sehen, eigentlich seid ihr besser gewesen und hättet so gewinnen. Wie sehr schaut ihr als Coaches drauf und sagen, du, eigentlich haben wir vieles richtig gemacht, ist ein bisschen besser, als wenn man verliert und eigentlich schlechter gespielt hat?
Ja, ich denke, wir schauen schon auf alles Gesamtpaket. Oder wir analysieren vielfach jetzt mit dem Roger zusammen, wie sind wir zum Beispiel jetzt in meiner Situation, wo ich für die Offensive zuständig bin, wo haben wir die Chancen rausgespielt? Haben wir genug Chancen rausgespielt? Sind wir genug in die Zone reingekommen? Und das wird vor allem dann sehr, sehr nach angeschaut. Selbstverständlich auch eben die Gegengol, was ist passiert, wo haben wir einen Fehler gemacht und so weiter und so fort. Schlussendlich haben wir auch heute Morgen müssen sagen, die Chancen wären da gewesen, um mehr als zwei Goal zu schiessen. Die Goal, die wir bekommen, sind total unnötig gewesen. Und nein, mit ihm zusammen und mit seinem mit unserem Videoanalyst, der eben auch die Zahlen erbiegt, sind wir, also auch für mich, noch nie so weit gewesen wie vorher, um zu sehen, was da alles für Zahlen überhaupt gibt auf dieser Welt.
Ganz gross.
Können Zahlen auch zu viel sein? Gibt es einen Overkill vielleicht? Muss man da aufpassen?
Ja, ich denke, man muss schon aufpassen, absolut. Oder? Ich meine, es ist jetzt etwas, wo seit Jahren ein bisschen gekommen ist, oder? Das wissen wir ja. Und es wird immer mehr werden, oder? Das ist ja ganz interessant. Ganz früher hat es mal den Film Moneyball gegeben, oder? Wo vom Baseball Brad Pitt mega cool war zum Zuschauen. Und jetzt bist du so ein bisschen mit drinnen, oder? Und auch für uns, für mich ganz klar selber, es ist mega viel. Ich denke, ich nehme das raus, was ich das Gefühl habe, ist richtig und wichtig, um den Spieler weiterzugeben. Aber es ist nach wie vor okay, und das darf man nicht vergessen. Es sind ganz viele andere Faktoren. Es ist ein Gegner rum, es ist eine Situation, die wir haben. Weil das Roster haben wir zur Verfügung gehabt. PK, PPI, was auch immer. Es kommen so viele Faktoren zusammen. Und mittlerweile denke ich, auf die Analytics ist sehr, sehr interessant und ist eben auch ein Faktor, der mittlerweile zum Gesamtpaket gehört.
Und welche zwei, drei analytischen Daten sind die wichtigsten für dich?
Für mich persönlich ist jetzt ganz klar, ich bin ja eigentlich zuständig von der roten Linie gegen die Offensive, also gegen das gegnerische Goal. Und da legen wir sehr viel Wert drauf auf Zone Entries. Wie viele Zone Entries haben wir und aus wie vielen von diesen Entries kreieren wir eine Goalchance? Und zum Beispiel auch alles, was hinter der Goallinie passiert, was passiert dort? Und zusätzlich auch noch Cycling im Spiel, wo erarbeiten wir uns die meisten Chancen. Und dann haben wir auch so ein Ampelsystem aufgestellt, grün, orange, rot. Und jetzt eben, gestern Abend waren wir eigentlich überall grün gewesen. Aber auch da, wir sehen, wir können trotzdem ein Match noch verlieren.
So schön, wir sind jetzt mit drin. Das, jetzt, wo du es gerade ansprichst, ist auch etwas, was ich bei euch vielfach gesehen und wo ich lieben, die kleinen Pässe von der offensiven blauen Linie, sagen wir in Höchstlot. Also ganz kleine, kurze Pässe. Ich nehme an, das ist so auch eintrainiert und gewollt bei euch.
Wirklich eine Mannschaft, die möchte mit der Scheibe spielen, oder? Wir wollen nicht die Scheibe wegknallen oder irgendwie sonst etwas. Und es gibt, wir arbeiten ja vor allem auf Prinzipien. Und wir reden kaum mehr von einem System. Das ist das, was der Roger reingebracht hat. Wo wir probieren umzusetzen mit der Mannschaft, wo nicht einfach ist, weil wir auch ich und wir sind uns alle gewöhnt immer, oh, jetzt spielen wir das 2-1-2, wir spielen das 1-2-2, was auch immer. Und jetzt reden wir mehr, was machst du in dieser Situation? Oder? Und so entsteht nachher irgendwie etwas. Und das braucht sehr viel Zeit. Es braucht auch für die Spieler noch extremer als für uns, wo die Zeit haben, auf der Tafel oder auf dem Video etwas können zeigen und sie müssen in einem Bruchteil von einer Sekunde müssen sie handeln, oder? Ich denke, das ist etwas, wo wir jetzt dran sind, wo aber ein Prozess ist, wo Noch nicht bei 100%, ist absolut noch nicht. Aber ja, wir sehen kleine Pässe, wir sehen auch ganz viele verschiedene andere Sachen, wo man ja auch reinbringen und probieren, das so, können jetzt eben, wie gesagt, in meiner Situation rein, etwas können kreieren.
Wie fest, wie lange hat es dich gebraucht, bis du in dem Ganzen beschinnen warst als Assistenztrainer? Und wie nimmst du Spieler, wie nimmst du Mannschaft wahr? Wie schnell, dass sie das checken? Wo, dass du manchmal vielleicht auch wieder ein bisschen vom Gas weg musst, weil du denkst, okay, komm, wir gehen wieder einen Schritt zurück.
Ja, das ist alles schon passiert. Also auch ich bin jetzt mit drin. Oder? Also mit dem Roger ganz viel Gespräch. Oder manchmal auch, was ist jetzt? Oder? Also das ist ganz normal. Also es geht bei uns relativ intensiv zu und her. Und das probiert man nachher, also in meiner Situation eben auch probieren, ruhig und sachlich auf die Stürmer rüberzubringen, oder? Weil das braucht ganz viel Überzeugung auch, dass sie es verstehen, dass wir nicht bei einem Vorcheck jetzt, dort musst du hinstehen und da musst du hinstehen, sondern all das soll in Bewegung sein und ja, das ist für uns alle zusammen Neuland, unglaublich spannend. Und ja, da sind wir jetzt mit in dem Prozess hinein, ja.
Hey, da hat Schweden einen Vorteil, Sörens und Wallmark, die das vielleicht in der Tendenz eher schon ein bisschen kennen. Sandro Schmid, manchmal habe ich Blindspots in meinem Hirn, der war in der Junioren in Schweden, oder? Haben die einen Vorteil oder ist es für alle neu?
Nein, es ist wirklich für alle neu. Es ist ja nicht so, dass in Schweden alle so denken wie er. Oder?
Sondern Rönnberg ist wirklich nochmal Rönnberg und eigentlich.
Ja, das ist wirklich ein Unikum, ja, glaube ich. Wo seine Idee hat, eben seine Prinzipien will reinbringen und für uns alle zusammen neu. Darum sage ich, es braucht sehr viel Zeit unter uns Coaches, oder? Weil ich ja viel mal die Frage beantworten müssen, wie ist es, oder? Dann sage ich, ja, wahnsinnig eigentlich. Wir sind, wie gesagt, manchmal so ein Kopf, das ist ganz normal. Aber das probiert man, wie ich vorher gesagt habe, ruhig und sachlich den Stürmer beizubringen. Oder der Mannschaft beizubringen, so muss ich auch sagen.
Wie, und man merkt das eigentlich schon in der Stimme und in der Dynamik, wie erfrischend ist das, wenn so einer in die Liga reinkommt und etwas Neues bringt? Auch für dich, wenn du in einem Coaching-Staff bist, wo Teil davon bist, an etwas, wo etwas Neues reinbringt?
Ich denke, es ist ja immer spannend, wenn man neue Sachen sieht. Oder? Und das Interessante ist, ich war jetzt gerade vor zwei Wochen auch in der Nationalmannschaft gewesen, oder auch da mit dem Fischi und mit dem Marcel Jenny können zu diskutieren und zu philosophieren. Oder? Und manchmal kommt wieder etwas hier hinführen, wo ich noch als Spieler gemacht habe. Und das ist spannend. Gibt es überhaupt old school? Ja, manchmal ist es mal das wieder neu. Schwierig. Gleich wie bei den Kleidern. Du kannst Hosen holen vor 20 Jahren, sind wieder Moden, oder?
Retro.
Und das ist ja bei uns eigentlich auch so vielfach, oder? Und ich meine, das, was wir viel spielen und diskutieren hier, ja, da habe ich vor guten 12 Jahren mit dem Guy Busche auch schon ein bisschen umgesetzt, oder? Also, darum sage ich, es ist immer spannend. Es ist ja, das Hockey kannst du ja nicht neu erfinden. Es gibt immer die spannenden Ausdrücke, die neu sind, oder? Schlussendlich, oder? Aber das ist schlussendlich genau das Gleiche wie vor 20 Jahren vielleicht oder so. Aber nein, also wirklich sehr, sehr spannend, interessant für uns alle zusammen, um auch eben etwas Neues mal auszuprobieren, was ich auch noch nicht kennt, was er jetzt über 12 Jahre natürlich in Göteborg gemacht hat. Und da braucht auch er Geduld, mit uns, wie aber auch mit den Spielern.
Darf ich eine Frage zu einer These jetzt zu dem Thema? Weil mir hat mal ein NHL-GM, Lou Lamoriello, gesagt, dass die Systemfrage, die du vorhin auch erwähnt hast, dass die eigentlich völlig überbewertet wird. Und dass es einfach wichtig, das Wichtigste sage ich im Hockey, dass man immer mehr Spieler in die Böcknähe hat als der Gegner. Und das schafft man dadurch, dass man mehr laufe. Was sagst du zu der These?
Ja, das ist jetzt ähnlich, wie wir ja probieren, auch ein bisschen der Mannschaft beizubringen. Oder? Ich denke ja, das Wichtigste ist, dass fünf Mann auf dem Eis gleich denken und machen. Das ist das Wichtigste. Ich denke, das Hockey stand jetzt früher für viele Coaches ist ja, wir wollen immer in Bewegung sein, wir wollen nahe miteinander sein. Also das Five-Man-Picture-Bild ja haben, also sagt es schon, das Picture. Und ob das im Vorcheck ist, in der Neutralen gezogen, in die Zone, ist ja immer das Gleiche. Oder? Und darum sage ich, wir Schweizer sind also uns über all die Jahre sehr gewöhnt gewesen, in einer Struktur zu sein. Oder? Und wir Schweizer sind ja strukturiert.
Wie verrückt.
Oder ich denke, das ist im Alltag daheim in der Familie genau gleich, oder? Und ich weiß eben, wie gesagt, ich muss noch mal ein bisschen zurückdrehen auf den August, wo mir das erste Mal den Spieler vorgestellt haben, so quasi, aha, ja, aber was jetzt? Wo muss ich denn anstehen? Ja, nein, du liest das Spiel, oder? Oder? Und das ist ja immer spannend. Und
ja. In jeder Situation nehmen wir anders anstehen, je nachdem,
ja, genau.
Wo der Böck ist und wo der Gegner steht, oder?
Das richtig, oder? Und da sieht man, Spieler, die das Spiel haben, die das Spiel verstehen, denen hilft es. Andere, die vielleicht eben sich gewöhnt sind, über Jahre lang zu wissen, ich bin jetzt der F1, oder? Also der erste Stürmer, und ich muss jetzt da gehen und der zweite ist da. Und ja, die stehen, kommen noch zurück auf die Bank und nehmen das iPad und hocken vor dem iPad in der Pause, die sie haben im Match. Und aha, okay, du, wie muss ich das machen, oder? Und das ist immer so ein bisschen spannend, oder?
Eine Frage, wo eigentlich schon die Antwort darauf gegeben ist. Braucht es denn durch das intelligentere Typ Eishockey-Spieler in Zukunft? Und eigentlich ist es schon gegeben, weil wahrscheinlich die Zukunft schon Gegenwart, oder? Also es ist schon im Moment so, dass einfach die gefördert und mehr gesucht werden.
Ja, ich glaube, die Hockey-Intelligenz, die braucht ja jeder Spieler, egal auf welcher Stufe dass du bist, oder? Das ist vermutlich noch irgendwann mal der Unterschied zwischen den anderen Spielern. Ich meine, wenn man die heutige Jugend schon anschaut und das vergleicht vielleicht mit uns, ich meine, die kommen jetzt schon top-shape in die Liga. Ja. Wo wir früher noch ja nie gekommen sind, oder? Also, in der heutigen Zeit weißt du, wenn du als Junge kommst, musst du oft irgendwie etwas mitbringen, oder? Und wenn du natürlich die Intelligenz mitbringst, das Spiel, wie du hast, oder? Dann hilft es natürlich extrem, oder? Das ist ganz klar, oder? Aber ich bin nach wie vor überzeugt, es braucht jeden Typ Spieler in einer guten, erfolgreichen Mannschaft.
Vorhin wollte ich noch schnell fragen, hast du ein Beispiel für das, was du sagst, bei allem Neumodischen sind das die Sachen, die retro wieder zurückkommen?
Eben, wie gesagt, Teilsachen, die wir jetzt besprechen, haben wir vor eben x Jahren schon mal, als ich noch Assistenztrainer auch war, in Bern dort mal noch schon besprochen, oder? Und ich denke, wir haben heute Morgen auch gelacht, der Roger und ich, wir haben über einen Powerplay ein bisschen philosophiert und geredet und dann sind wir beide zusammen über so Breakouts gekommen, wo wir noch gespielt haben, oder? Und ja, warum nicht brauchen? Oder? Das ist ja spannend, oder? Aber jetzt spezifisch, ich meine, schlussendlich, ja, überall, ich meine, schaust du NHL an, oder, wo ihr zwei ja immer so hervorragend moderiert, oder, Hauptamt? Kompliment, danke, oder? Schau ich immer zwischen ihnen gerne.
Schön, Kids. Schön.
Wie geht die Post ab Richtung Goal, oder? Ich denke, das ist ja das Wichtigste, oder? Und das muss ja jede Idee sein von einem Angriff, oder? Und nicht rundherum spielen, oder? Ich denke, das gibt es schon seit Jahren. Ich denke, mir legt immer wieder mehr Wert auf solche Sachen. Das vielleicht auch nicht nur rundherum spielen, wo ja auch sehr spannend ist, das System. Vielleicht jemand müde machen. Aber ich habe das Gefühl, wenn man es schafft, in einer Mannschaft, in die guten Equipen, ich meine, schaut mal, eben Florida, die letzten zwei Jahre, wie die richtig Gold tankert sind, oder? Und jetzt ist die Frage, warum haben sie gewonnen und Edmonton gewonnen? Das wisst ihr ja besser als ich, wenn ihr das näher verfolgt. Aber ich als Außenstehender würde sagen, ja, die sind mehr richtig Gold gegangen als vielleicht jetzt Edmonton, oder? Und ich denke, das ist halt etwas, wo ja immer ein bisschen bleibt, aber es gibt ja, eben wie gesagt, ältere Sachen oder neuere Sachen. Es gibt ganz viele Wege nach Rom.
Aber neu ist das Wegkommen vom System und hin zu Prinzipien. Du hast vorher schon gesagt, ich finde, wenn ich den Coaching-Staff am Anfang des Spiels sehe, dann sieht der super aus mit dem Roger Rönnberg, mit dir und auch mit dem Ricard Franzén.
Provozierte Frage von mir.
Gib mir Thomas.
Weil du hast ja jetzt auch den Guy Boucher erwähnt und jetzt Roger Rönnberg, das sind ja auf dem Papier oder für uns vielleicht sogenannte Welttrainer, sage ich jetzt mal. Die Frage, die ich jetzt aber an dich habe, was haben die von dir gelernt? Oder was lernt der Roger Rönnberg von dir und was hat der Guy Boucher von dir gelernt?
Ich glaube, was beide müssen lernen von dem sind von mir oder von anderen Schweizer Assistenztrainern, wie funktioniert der Schweizer? Oder zum Beispiel, wir haben eingeführt, Montag und Donnerstag Nachmittag ein Training nochmal reinzubringen, ein Eistraining für alle oder vor allem die jungen Spieler. Ja, da haben vier die Hände aufgehabt, ja, ich kann nicht kommen, weil ich habe noch Schule, ich muss noch arbeiten. Mhm. Oder Ausbildung oder sonst etwas. Oder? Und beide zusammen, die nehmen wir jetzt, du beide genannt hast, Thomas, sind ja, was jetzt? Wir sind doch Profis, oder? Also, das gibt es doch gar nicht, oder? Das ist mal Punkt Nummer eins, oder? Und ich denke, ja, es ist halt. Ja, die Diskussion haben wir schon tausend Jahre geführt, oder? Warum der Schweizer Trainer nicht mehr Möglichkeiten bekommt, oder? Und ich glaube auch, über all die Jahre haben wir genug Schweizer Trainer jetzt da beweisen können, dass wir das eigentlich auch könnten. Mhm. Und es liegt ja an uns, um uns weiterbilden auch. Aber sie lernen, sie müssen durch das können verstehen, wie funktioniert der Schweizer, absolut, mhm. oder? Ich denke, das ist schon, clevere Trainer nehmen das an und vielleicht die weniger cleveren, die lassen nicht, oder? Und ich denke, das ist schon ein Unterschied, ob du in der Schweiz schaffst, in Schweden schaffst, in Kanada, Amerika, wo auch immer. Und das, wir sind Schweizer und wir bleiben Schweizer, oder? Und das ist das Wichtigste.
Aber es kommt. Der Thierry Battellini ist da, der Marco Bayer ist da, der die Assistent war, wo du mit dem SCB bist Meister geworden. Der Michael Liniger ist da. Ich habe im Studio mit dem Luca Cereda noch geredet, der temporär nicht da ist. Und dann bist du da, wo hoffentlich sicherlich auch irgendwann wieder mal Headcoach bist. Wie, und du hast schon erwähnt, du bist neben der Schweizer Nazi gewesen, beim letzten Zusammenzug, beim Patrick Fischer, beim Marcel Lienni. Wie schaust du auf die Schweizer Trainerlandschaft? Wie seid ihr in Verbindungen? Was hat dich dort irgendwie auch geprägt? Ich höre viel noch Arno Del Guto, vor allem von denen, die im Bündnerland sind gross geworden oder dort gespielt. Dann ist der Fischi wahrscheinlich auch eine prägende Figur.
Ich denke, der Unterschied zwischen jetzt und früher ist mitteilend. Und wir rufen einander an, hey, wie machst du das? Warum ist es so? Früher, ich weiss noch, als ich vor, ist noch nicht so lange her, 16 Jahren, meine Trainerausbildung gemacht habe, ich musste einen Stage machen, in der Schweiz wie am Ausland. Und dann habe ich mich in der Schweiz bei einem Club gemeldet, darf ich kommen? Ja, nein, du darfst nicht kommen.
Das ist kein Krass,
oder? Ja. Dann habe ich einen anderen Club wählen, oder? Und in der heutigen Zeit kommt das ja gar nicht mehr vor, oder? Ja. Meine, ob das jetzt mit dem Fischi sage, wo ich jetzt war, da teilst du alles, oder mit anderen Schweizer Trainern, mit Bahnen bist du näher, mit Bahnen weniger. Und das ist der grosse Unterschied. Und ich glaube, das müssen wir aber auch lernen. Mhm. Und so schnell wie möglich, dass wir den anderen viel, viel mehr vertrauen.
Hat da der Fischi drinnen irgendwie. Es ist für mich, wer ist dort entlassen worden? Der Gadieu und
Gianni Nazzi.
Der Gianni Nazzi, genau. Und er hat sich beim nächsten Zusammenzug beide genommen als seine Assistenten. Irgendwie so aus dem Kämmerli wieder so, Jungs, und dann kommt er jetzt halt in die Nazzi.
Ja, ich glaube, der Verband lebt das ja in dem Sinn gut vor. Oder sie reden nicht nur über das, sie leben es auch. Oder? Wie du vorhin gesagt hast, in der Kürze sind die zwei Trainer und dürfen mitgehen. Oder? Und jetzt auch ich wieder einmal im November. Ist super gewesen. Und ich denke, das hilft uns ja auch. Oder? Und es hilft uns eben auch, wenn man jetzt wie einen Fischi hat oder andere Trainer, die Erfolg haben. Ich meine, der Marco, Bayer, ich dort mal vor ein paar Jahren eben die Titel haben können gewinnen und zeigen, dass wir das auch können. Oder? Und denke, das ist schon wichtig, dass wir den anderen Support auch geben.
Ich glaube, es ist auch wichtig, eben, dass man das Verständnis hat mittlerweile in der Schweiz, dass nicht irgendwie die anderen Clubs finden sind von uns, sondern wir sind eine Familie und wir wollen das Hockey weiterbringen und die Konkurrenz von uns ist von Langnau ist nicht der SCB und von Zürich nicht Kloten, sondern Konkurrenz ist Fußball und Unihockey. Und ich glaube, das Verständnis haben sie in Skandinavien schon viel früher noch gehabt als wir, aber mittlerweile ist das auch angekommen bei uns, glaube ich, und das soll auch so sein.
Ja, 100%, bin ich überzeugt, richtig, ja.
Du bist für die Offensive verantwortlich. Was heisst das? Woher geht das? Heisst das, du schickst Stürmer in erster Linie mal? He? Erste
Nein,
Linie, zweite Linie.
Der Roger hat eigentlich anfangs, während dem Sommer haben wir mal über das diskutiert, wie machen wir es ganz genau. Sein Wunsch war, als Coaching das Linie-Coaching zu machen. Mhm. In dem Sinn bin ich zuständig für das PK, also wer beim PK aufs Eis geht von den Stürmer. Mhm. Und so die letzten 2 Minuten, Timeout, gegnerisch Timeout, 5 gegen 6, 56, wer dort aufs Eis geht. Und das coach ich. Und der Rest macht in dem Sinn eher. Meine Aufgabe ist mehr im Training, wie aber auch in einer Analyse rein, mit den Stürmern können zu reden, Video schauen. Ich denke, die Spieler sind sehr, ist auch ein Faktor, den wir gar nicht besprochen haben, glücklich, dass sie dürfen Schweizerdeutsch reden. Mhm. Ich denke, das darf man nie vergessen.
Das
oder ganz viele Spieler, wir alle zusammen wissen es selber, eine Diskussion zu führen auf eine Fremdsprache, da musst du sehr, sehr sattelfest sein. Ja, manchmal reibt sich ja auch ein bisschen alles, oder? Es ist ja nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen, sondern und auf Schweizerdeutsch kannst du halt auch besser ausdrücken und kannst dich besser erklären und besser fragen. Und ich habe jetzt schon ein paar Mal gemerkt, wie die Spieler auch zu mir gekommen sind. Ich bin froh, dass ich eben so schnurren, wie man schnurrt.
Es sind ja mehr zwei, die den Podcast machen. Ja, genau. Nicht ganz unfroh. Darum weg der Austausch so. Du hast gesagt, für die Stürmer im PK, bist du auch für das Powerplay verantwortlich? Oder
nein,
wie hat er es auf dort?
Wie hat das hat er geknappt, leider. Ja, ja, das hat er sicher geknappt.
Das tut er so fortschrittlich. Und dann kann er nicht loslassen.
Ja, 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 ja. Aber vielleicht können wir dann noch ein bisschen anpassen. Das hat wir haben es auch schon ein bisschen ganz wenig besprochen, dass man allenfalls jetzt noch mal, vielleicht einmal wechselt, ein bisschen mehr. Muss ich auch froh wäre, ganz ehrlich.
Ja, das glaube ich, weil du bist ja auch schon Headcoach gewesen. Lange Jahre bei Bio, bei Olten, bei Bern, bei Freiburg letztes Jahr.
Ja, genau.
Hast du den ersten Cup-Sieg ihrer Vereinshistorie beschert mit dem Spengler-Cup. Wenn wir noch ein bisschen auf die Reihe Chemie kommen, wo ich sicher bin, dass der Roger Grönberg die Linie selber zusammenstellt. Wie merkst du, wie wichtig das dort Chemistry ist, zum Beispiel mit einem Ballmarco, mit einem Sörensen oder mit einem Schmied und mit einem Bärtschi, die zusammen funktionieren und dann halt vielleicht musst du auseinandernehmen, weil der Ballmarco eben wieder weg ist?
Also die Linie besprechen wir zusammen.
Das ist schön!
Es ist nicht so, dass er kommt und morgen so spielt, aber nein, er fragt schon und das ist, macht er ja gut und schlussendlich ist immer der Headcoach, der... Ja, von das ist ein Headcoach, auch der Final Call macht, oder? Aber ich denke, mein Vorteil ist sicherlich, dass ich letztes Jahr das halbe Jahr da war und die Mannschaft sehr, sehr gut kennenlernen, oder? Und das ist sicher auch etwas, was ich weitergeben konnte und das Gefühl habe, hey, schau, die passen zusammen, die passen vielleicht weniger zusammen. Für mich sowieso, oder? Ich glaube, wir haben einen unglaublichen Run gehabt letztes Jahr miteinander, oder? Und du siehst auch den Respekt, ist immer noch sehr da, auch jetzt, wo ich Assistenztrainer bin, ist sicher viel lockerer geworden, das ist ja normal. Wir lachen auch viel mehr natürlich in dem Moment, weil gesagt, der Assistenztrainer ist ja auch ein bisschen zuständig oder ist das Bindeglied zwischen dem Chef und der Mannschaft, oder? Und da lassen sie natürlich auch sehr viel und sie erzählen dann doch auch sehr viel, aber nein, es hat mir schon gut, dass ich letztes schon eben die halbe Saison hat dürfen da sein.
Jetzt muss ich die Frage ganz, ganz vorsichtig formulieren. Angenommen, du bist in 10 Jahren wieder mal Headcoach bei einem anderen Club. Oder vielleicht auch bei diesem Club. He? Wie. Wir haben dort noch Wett am Laufen mit dem Thomas. er hat gesagt, du wirst im Roger Rönnberg seinen Job übernehmen bei Freiburg Oldenburg innerhalb von dieser und der nächsten Saison, gell? Ja, der Thomas hat genau. Leider, Lars, bis jetzt alle seine Wetten verloren. Aber es kann ja auch in der dritten Saison ein bisschen passieren.
Ich Nein, bin immer mutig wieder wetten.
Richtig. Okay. Sagen wir in 10 Jahren. Wie hast du das Gefühl, wie fest hat er diesen Teil mit dem Roger Rönnberg im Rucksack gut an, wenn du in 10 Jahre zurückschaust? Man merkt, du bist voll involviert und es ist sehr vieles neu und man merkt die Dynamik, man merkt die Energie und das ist ganz, ganz fest cool, um die miterleben.
Ich denke, mit Lernen tust du immer etwas. Wie gesagt, das ist ja, das ist von jedem Trainer nimmst du Sachen mit, oder? Man darf aber nicht vergessen, ich nehme auch sehr viele Sachen vom Ricard Franzén jetzt auch schon mit, oder? Weil er bringt ja auch eine unglaubliche Erfahrung mit. Du nimmst aber auch viele Sachen auch von Spielern mit. Oder? Es ist nicht nur der Chef. Eben, wie gesagt, das Rad wird ja nicht neu erfunden. Und er kommt ja nicht mit einem totalen neuen Zaubertrank oder sonst irgendwie etwas. Sondern ich denke, egal wo man schafft, du nimmst ja immer etwas Cooles mit. Und dann nimmst du aber auch Sachen mit, wo du sagst, oh nein, das würde ich nie machen. Und darum, egal ob du in einem Jahr, ein halbes Jahr, 3 Jahre, 4 Jahre irgendwo bist, ich glaube, du tust ja für dich selber zusammen sammeln. Und irgendwann mal die kleinen Puzzleteile auch immer wieder brauchen. Auch in all den Jahren, wo ich jetzt Cheftrainer war, bin ich ja Sachen vom Antika, ja Sachen vom Gika, vermutlich noch von meinem Vater früher, als er noch Trainer war, ist ja gleich. Sondern eben überall nimmst du immer etwas mit, oder? Und ich denke, das ist ja auch wichtig. So wachst du ja auch als Trainer, wie aber auch als Mensch. Das aber viele Sachen eben auch, eben, das habe ich gemacht, oh, das darf ich nie mehr machen, oder? Auch die schlechteren Sachen, denke ich, nimmst du mit, oder? Das ist schon wichtig, auch. Aus denen lernst du am meisten.
Ich glaube, das ist das, was bis jetzt alle die erfolgreichen Trainer verbindet. Sie stellen Fragen, sie lernen weiter, sie sind offen für Neues. Thomas, die letzte Frage, falls du noch hast, gehört dir.
Ja, ich habe noch eine. Ein bisschen brisante. Weil wenn ich jetzt heute machen würde, ich fange an mit einer Feststellung, würde ich wetten, du wirst ein neuer Trainer beim SCB. Und da musst du gar nicht darauf antworten. Das
bin ich noch froh.
Keine Stellung dazu. Und ich würde es dir mega gönnen. Ich fände es ein super Move vom SCB. Aber spielt alles gar keine Rolle. Meine Frage. Wenn du jetzt heute den SCB als Außenstehender betrachtest, was glaubst du, welche Veränderung beim SCB hätte die grösste Hebelwirkung zur Verbesserung?
Ja, Kontinuität. Ich glaube, das ist das, was ausschlaggebend war im Jahr 2010, bis irgendwie 16 ist noch das Wayne gegangen, dann hat der Schatti noch übernommen, und das sind so die Jahre, die noch geklappt haben mit dem Kari, oder Jalonen, wo die Zitrone dort noch auspresst hat. Ich meine, in dieser Zeit war der SCB der erfolgreichste Club in der Schweiz. Ob das von den Zuschauern her sind, von den Titeln, die gesammelt sind, von den Spielern, die alle haben wollen kommen. Also, du bist unglaublich attraktiv gewesen. Und das hat sehr viel ausgemacht, was die Leute immer wieder vergessen. Es ist das Miteinander, die Kontinuität vom Trainer, GM, CEO, was auch immer. Oder all das, vor allem der Sport. Oder wenn ich überlege, wie stark dass wir in Bern sind im Sport. Wir haben den Namen dort schon morgen gesagt, wenn es sein müsste. Ich vor allem mit dem Sven auch, wo vielleicht die Leute viel nicht gedacht hätten. Aber egal, der, der verrückt heimgegangen ist, ist am nächsten Tag wieder gekommen. Du hast im Fall recht gehabt. Oder? Und das ist ja das, was den Erfolg bringt. Oder? Und das sehen wir jetzt auch hier, oder? Mit dem Gerd Zehnhäuser, der ruhig und sachlich analysiert, jetzt mit dem Roger, mit mir, mit dem Ricard zusammen, baut man etwas auf, oder? Ich denke, das ist extrem wichtig. Und es ist nicht immer das, was gerade auf dem Eis passiert. Das ist dann, was noch dazukommt. Ja. Aber ich habe schon das Gefühl, es ist halt doch viel passiert in den letzten Jahren mit GM, Trainerwechseln. Und das ist nicht immer einfach, oder, zum können handeln. Oder. Ich denke, das ist etwas, wo die Zukunft mit dem Martin Plus, wo er sicherlich wird probieren, reinzubringen. Ja.
Hast du noch eine, Thomas?
Nein, alles gut. Danke vielmals, sehr spannend.
Ich habe es probiert, wo formuliert und der Thomas gerät aus.
Ja, das ist
eben richtig. Lars, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir zuerst mal ganz viel Erfolg mit Fribourg-Gottéron. Und
Dank.
Irgendwann freue ich mich ganz fest, dich wieder als Headcoach zu begrüßen. Der Liga 6 bei Fribourg, 6 bei einem anderen Club. Aber zuerst, in aller Neutralität wünsche ich jetzt dir und dem Fribourg mal den Titel.
Schön.
Wie auch ein anderer Dritter. So. Lars, mach's gut.
Bis
gleich.
Danke
vielmals. Tschüss.
Tag. Tschüss zusammen. Ciao. Tschüss.
Und so kommen wir noch zu einer Frage. Via QR-Code wird so eben eingeblendet, wenn ihr uns schaut. Auf YouTube, in der OnePlus-App oder auf MySports, in der MySports-App. Wenn ihr uns hört, könnt ihr entweder unter in die Beschreibung vom Podcast oder noch viel besser, das ist die neue Art und Weise, wir sind so neumodisch, WhatsApp-Message machen. 076 720 95 33. Noch besser eine Audio-Message, dann können wir sie nämlich abspielen. Oder noch besser eine Video-Message, dann können wir sie nämlich auch abspielen. Und dann seid ihr auch im Bild für all die, die uns schauen via YouTube, OnePlus oder MySports-App. So, jetzt zu einer Frage, der Ronny fragt. Hallo zusammen, vielen Dank für den Podcast. Was verfolgt Ajoie für einen Plan auf der Goalie-Position? Ich kenne keinen Club, der so viele Goalies unter Vertrag hat, die auch schon alle zum Einsatz kamen. Gons, Ciaccio, Bernasconi, Battenot, Keller. Grüße und das kommt, und das hat ein Tastli verdient, von einem Rappi-Fan. Ich finde es ganz fest unterstützenswert, dass alle die, die über ihren Club ausschauen und sich für das ganze Schweizer Eishockey, wenn möglich noch für den NHL und Schweden und hier und dort, interessieren. Darum das an Ronny. Und Antwort. Zuerst von Thomas.
Ja, also für mich ist es, hat es eine gewisse Logik, weil Ajoie hat es bis jetzt nie geschafft, so eine wirklich gute Nummer 1 können zu präsentieren. Und sie sind jetzt krampfhaft natürlich am Schauen, probieren immer wieder, haben da sehr viel Goalie unter Vertrag, was sehr teuer ist und sehr ineffizient. Meiner Meinung nach haben sie jetzt aber mit dem Antoine Keller wirklich eine gute Goalie-Hoffnung können verpflichten. Sehr ein guter junger Goalie, ist auch ein NHL-Draft-Pick, ist in Genf gewesen, wo er draftet worden ist. Und ich glaube, das könnte genau jetzt der Kopf sein, den sie brauchen für die Zukunft, um einen nächsten Schritt weiterzumachen. Und vorher war es natürlich auch schwierig für sie auf dem Markt, oder? Weil all die anderen Clubs haben probiert, die guten jungen Goalie abzuschöpfen. Und das ist dann fast nichts mehr anders übrig geblieben, als irgendwie so ein bisschen zweite, also wie sagt man, Vertiefungsgoalie, die schon älter waren, mit denen zu probieren zu gehen. Und das hat, ich kann nicht sagen, hat nicht funktioniert, weil die natürlich auch nicht sehr gute Vorderleute gehabt. Aber mit dem Antoine Keller habe ich das Gefühl, haben sie ganz einen guten Griff gemacht.
Also Ronny, super Frage. Jetzt erst hat das gestürmt und das schnell ein bisschen auseinanderbehandeln und dann macht es mehr Sinn. Am 7. November hat der Antoine Keller unterschrieben. Der ist 21 und hat eben für die und die nächste Saison unterschrieben. Stand dann hat Ajoie für nächste Saison noch keinen Kohlejungen-Vertrag gehabt. Und der Keller ist gekommen und hat auch sensationell gespielt seit seiner Ankunft aus der ECHL, aus der East Coast Hockey League, aus der dritthöchsten in Nordamerika. 2 Siege, 2 Niederlagen nach Verlängerung. Einzig gestern, Dienstagabend 40 Minuten bis zum 0:6 nach 2:3 in Davos, dann ist er raus. Nachher ist am 17.11. ist der Noah Batonot gekommen und hat für 2 weitere Saisons unterschrieben. Der ist 22 und eben für die und für die nächsten 2 Saisons unter Vertrag. Und so gehen sie mit Keller und Batonot. Mal schauen, was mit dem Chacho passiert. Der ist 36, hat Vertrag nur noch für diese Saison. Mit dem Gons, der ist 34 und hat Vertrag nur noch für diese Saison. Der Kilian Bernasconi ist 22, der ist im Moment verliehen auf Franche-Montagne in die My Hockey League. Aber das ist genau das, was Thomas hat gesagt und der Julien Vauclair hat gesagt, der Sportchef von AC Ajoie. Sigi einfach entscheidet für die Zukunft und dann mussten sie halt jetzt reagieren. Und ja, jetzt haben sie halt einfach relativ viel Goalie unter Vertrag. Aber ja, manchmal kennt auch der Sportchef von Alten, muss halt schon in Zukunft planen.
Genau, so ist es. You name it. Das ist etwas, was man schon mir schon schwierig vorgeworfen hat. Schon. Augenzwinkern, dass ich das in jedem zweiten Satz sage, you name it. Also ich finde das einfach, das passt. Manchmal passt es einfach.
Es tönt nach einem Trinkspiel. Lasse den Podcast am Abend und bei jedem you name it.
Ja, genau, das ist eine gute Idee.
Alkoholfrei, ganz wichtig, ich will dann nicht animiert haben für... Ach, ja.
Ich sehe deinen Mannfinger. Gell? Das ist eindrücklich, ja.
Wie verrückt. Stefan dahinter. Der Thierry fragt, hallo zusammen, ich habe eine Frage für einen Podcast. In der jüngeren Vergangenheit wurden einige langfristige Verträge abgeschlossen. Und da habe ich gewusst, wir kommen wieder auf das zurück. Das habe ich schon am ersten Detail kurz gesagt. Knack, Bernie, Jäger und so weiter. Mit dieser Tendenz wird es meines Erachtens schwieriger für kleinere Clubs, Topspieler zu verpflichten. Wird die Differenz zwischen den reichen und den armen Clubs nicht grösser? Was meint ihr? Beste Grüße, Thierry.
Ja, tendenziell ist das so. Nur muss man einfach den Mut haben, dann als die kleineren Clubs auf andere junge Spieler, auf jüngere, die vielleicht noch nicht ganz auf dem Niveau sind, zu setzen. Und vielleicht auch denen stolze, lange Verträge anzubieten, indem dass man darauf spekuliert, dass die, wenn sie jetzt zum Beispiel einen 5-Jahres-Vertrag bekommen, ab dem Jahr 3 so top sind, das können mitheben mit den besten anderen von der grossen Klub. Also da braucht es Mut, da braucht es auch Geld natürlich für so eine Aktion. Weil jetzt, dann, ich sage jetzt mal, ein Simon Knack für 7 Jahre oder für 5 Jahre oder you name it, zu lang verpflichten, ist natürlich weniger Mut, braucht weniger Mut als jetzt im Miles Müller zum Beispiel einen 7-Jahres-Vertrag zu geben. Das ist klar, aber... Ausser die Mut und vorwärtsgerichtet zu schauen, was bleibt einem Club, der nicht so viel Geld hat übrig. Auf Spieler zu setzen, wie wir vorhin genannt haben, auf Gons oder auf Chacho. Bei allem Respekt vor ihrer Karriere, also Hut ab und ich verneige mich, aber sorry, das kann es ja nicht sein.
Verkauf entweder Resultat oder Zukunft.
Genau.
You name it.
You name it.
Genau darum habe ich wieder, wir haben schon ein paar Mal über die Thematik geredet und genau darum wollte ich auch nochmal aufnehmen, weil wir genau das Spiel ZSC Ambri sehen. Und wie wir sehen, wie Ambri eigentlich das Maximum aus vielen, die sie haben, rausholt. Und schlussendlich ist es aber gleich Pass Malgin und Go André Ghetto in der Verlängerung an die Topspieler, die den Unterschied machen in einem langen Zeit ausgeglichenen Spiel. Aber that said, hast du natürlich auch Ambri, die vielleicht mehr könnte rausholen aus dem Geld, das sie die Domenico und Formenten und so weiter haben. Man weiss es nicht. Aber wie du sagst, wieso nicht mal einem Miles Müller 8 Jahre anbieten, halt auf einem tieferen Level. Weiss halt auch nicht, ob er das würde unterschreiben, weil er natürlich auf sich selber setzt und hofft, dass er irgendwann lange Jahre könnte unterschreiben bei einem grösseren Club für mehr Geld. Und das,
ja, aber das könnte man auch staffeln, oder? Man könnte auch irgendwie sagen, in den ersten 2-3 Jahren hast du so viel und wenn du das und das erreichst, wenn du irgendwie in den Dunstkreis von der Nationalmannschaft oder an eine WM kommst, dann tut sich das automatisch steigern und du hättest dann vielleicht sogar auch eine Ausstiegsklausel für irgendwie, weiss nicht was. Also man muss ein bisschen kreativ sein und dann kann man vielleicht auch so einen Spieler langfristig verpflichten. Ausstiegsklauseln natürlich mit dem Kickback von irgendwelchen Geld, die dann die Grossen müssten zahlen. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das legitim und alles ist, ich tue es einfach ein bisschen schwadronieren, aber da gibt es kreative Ideen, auf jeden Fall.
Not macht erfinderisch, ich sehe das. 2 Fragen haben wir noch, das andere fragt, spielt der Relative Age Effect, RAE, im US-Sport nach wie vor eine Rolle?
Ja. Das haben wir eigentlich das letzte Mal schon mal leicht angetönt. Das ist so, wenn wir das anschauen, zum Beispiel im Hockey, gibt es überproportional viele Draftpicks, die im Januar, Februar oder März geboren sind. Weil die einfach gegenüber einem, wo Juli, August, September geboren sind, fast ein halbes Jahr Vorsprung haben und älter sind. Der Effekt, der ist aber minimiert worden in den letzten Jahren, weil das bekannt ist und eben in den Analytics und alles wird das natürlich professionell untersucht und evaluiert. Ist minimiert worden, ist aber immer noch ein bisschen vorhanden. Und das letzte Mal hast du ja auch eigentlich berechtigterweise gesagt, dann müsste ja eigentlich ein im November geborener, dann will er erst im Draftjahr nachher dran kommt, weil der Cut-off-Day steht Mitte September. Müsste dann eigentlich auch noch früher gedraftet werden. Das ist aber dann eben nicht der Fall, weil der Novembergeborene kann an der U18-WM, wo die meisten dann nachher gedraftet werden, kann gar noch nicht gedraftet werden. Und an der nächsten U18-WM kann er gar nicht mehr mitmachen, weil er dann zu alt ist. Dann wird er es oft ein bisschen vergessen. Und also der RAV, Relative Age Effect, RAE, der gibt es tatsächlich, aber ist nicht mehr so krass wie vor 10, 20 Jahren.
Ich liebe die Frage. Via 076 720 95 33 via WhatsApp-Message an uns gerichtet. Herzlichen Dank, Sandro. Die letzte, die kann sogar ich beantworten, kommt von Marcel. Hallo zusammen, wie werden die besten Spieler in einer NHL-Partie ausgezeichnet? First Star Kevin Fiala. Gruß Marcel. Genauso ist es. Gibt Third Star, Second Star und First Star. Normalerweise sind es 3 verschiedene Spieler. In unserem Podcast ist das stets der Thomas Rost. Donnerstag, also, auf den 12. sind wir wieder da am Freude. Ja. Willst du noch etwas? Du musst eigentlich gar nichts.
Aber wie die ausgewählt werden.
Wir können es verteufeln, bitte.
Also
ich
kann das sagen. Das hat mit der NHL überraschenderweise gar nichts zu tun, sondern das sind immer lokale Medienschaffende vom Heimteam in aller Regel, wo das auswählen. Es gibt ausgewählte Spiele, wo vielleicht dann auch ein Broadcast auf ein National Broadcast damit einbezogen ist. In der Regel sind es lokale Medienschaffende, die First, Second und Third Star auswählen.
Ob ich, Entschuldigung, der First Star der Beste ist. Danke für
Marcel. First Star ist der Beste, genau.
Richtig.
Gemäss ihrer lokalen medienschaffenden Meinung.
Am Donnerstag, 11. Dezember, sind wir wieder da mit Podcast mit dem Nino Niederreiter, wenn alles gut geht, kurz vor seinem 1000. Regular-Season-Spiel in der NHL. Wir gehen von hinten nach vorne, wie man das bei dem Teasing sogenannt macht. 11.12. wieder Podcast mit dem Nino Niederreiter. Sonntag, 7.12. NHL Colorado Avalanche at Philadelphia Flyers. Im Free TV auf TV24 mit uns zwei. Ich habe fast gesagt, Trottel, aber ich nehme es zurück. Freitag, 5.12. Stettler und Waldorf. Das passt am besten. You name it. Freitag, 5.12. Davos gegen ZSCO im Free TV. Übermorgen Samstag, und da kommen wir Zeit näher dran her. Übermorgen Samstag, Freiburg gegen Bern auf TV24 und 3+. Und morgen, Freitagabend, Biel gegen Freiburg auf TV24. Thomas, danke schön.
Danke dir. Ich wünsche dir einen ganz schönen Tag. Und das Tasseli bei dir im Hintergrund auf dem Gestell, das macht sich sehr, sehr gut. Wir haben vorhin noch diskutiert, wieso dass ich da nicht so einen prominenten Hintergrund habe. Und das ist, weil mir ja irgendein Zuhörer mal gesagt hat, Zuschauer, ich sehe aus wie der George Clooney, dann habe ich das Gefühl, den brauche ich nicht im Hintergrund.
Wo noch ablenkt. Ich eben schön. Ich eben schon. Fertig. Tschüss, Thomas. Danke.
Ciao.
Danke
Tschüss.
Euch fürs Interesse.
Tschüss.
Bis zum nächsten Mal.